You know, people are saying it goes down with one of the most incredible. It was so complex. 152 airplanes, many, many. Talk about boots on the ground. We had a lot of boots on the ground. But it was amazing. And think of it, nobody was killed. And on the other side, a lot of people were killed. Unfortunately, I say that, the soldiers. They were protected, and our guys weren't. You know, our guys are jumping out of helicopters, and they're not protected, and they were. But it was so brilliant. The electricity for almost the entire country was, boom, turned off. That's when they knew there was a problem. There was...
Martin, was hören wir da?
Christoph, wir hören hier den Feldherr Trump vor Republikanern im Kennedy Center in Washington, wie er den erfolgreichen Angriff auf Venezuela feiert und sich natürlich selber auch beweihräuchert. Und bemerkenswert fand ich, dass diese Rede exakt am 5. Jahrestag des Kapitolsturms gehalten worden ist.
And you know, he's a violent guy. He gets up there and he tries to imitate my dance a little bit. But he's a violent guy and he's killed millions of people.
Es ist Mittwoch, der 7. Januar 2026 und das ist «Alles klar, Amerika», der USA-Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner und der Basler Zeitung. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüssen. Der Martin war lange Jahre USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das Ressort International vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, das ist ein ziemlich fulminanter Start ins neue Jahr mit sehr viel Feuerwerk, allerdings nicht friedlichem Feuerwerk. Sag mal, bist du auch überrascht worden vom Trumps Angriff auf Venezuela?
Also da muss ich jetzt sagen, nicht wirklich, Christoph. Trump hatte sich ja auf Maduro schon eingeschossen. Man wusste, dass Außenminister und Sicherheitsberater Marco Rubio scharf drauf war, Maduro loszuwerden. Deswegen war ich nicht sonderlich überrascht, aber natürlich trifft einem das schon irgendwie mit einiger Wucht, wenn man dann morgens aufwacht und hört, okay, man hat das also gemacht in Venezuela. Aber insgesamt, Christoph, man darf nicht vergessen, das Ganze, diese Aktion in Venezuela ist auch die Geschichte eines Duells zweier Präsidenten.
Wieso?
Naja, du hast auf der einen Seite Maduro und den Ruin Venezuelas. Es gibt keinen Zweifel dran, dass Maduro dieses eigentlich reiche Land ruiniert hat, zusammen mit seinem Vorgänger Hugo Chavez. Es gibt auch keinen Zweifel dran, dass die Menschenrechtssituation in Venezuela ziemlich schlimm ist. Und nun ist also Maduro im Gefängnis in New York und sein Gegenspieler Donald Trump hatte natürlich Glück, denn er hätte natürlich auch im Gefängnis landen können wegen des Sturms auf das Kapitol am 6. Januar 2021 und wegen seinen nachlässigen Umgangs mit Geheimdokumenten. Dazu ist es nicht gekommen, wegen der Dusseligkeit seiner politischen Gegner. Also vor allen Dingen die Biden-Administration. Trump hatte wirklich Glück, ja, dass er nicht im Gefängnis gelandet ist. Also wir haben auf der einen Seite einen, der im Gefängnis ist, auf der anderen Seite einen, der fast hätte drin landen können und auf der einen Seite jemand, der sein Land ruiniert hat und auf der anderen Seite Trump und der geht nun daran, die internationale Rechtsordnung zu zertrümmern.
Also kommen wir noch kurz auf den 5. Jahrestag zu reden vom Kapitolsturm. Du hast es erwähnt, Trump hat das erwähnt in seiner Rede. Lass mal kurz rein.
We have ammunition. The problem is the fake news. That's why I like being on. I'd much rather do live television than do non-live because, like, when they say, as an example in my speech, peacefully and patriotically to the Capitol, peacefully and patriotically. Do you know that the Unselect Committee didn't report it, that I said those words? Do you know that the news never reported the words walk or march peacefully and patriotically to the Capitol? Do you know they never reported it? It's a scandal.
Martin, klingt es Donald Trump da gerade Geschichte umzuschreiben?
Ja, er versucht das. Er hat ja auch den 6. Januar 2021 zum Tag der Liebe erklärt, als ein ungeheuerlicher Vorgang. Nein, Christoph, es wird ihm nicht gelingen, dieses Ereignis umzuschreiben als einen Tag der Liebe. Die Historiker werden ihren Teil dran arbeiten. Und man kann dazu eigentlich nur dasselbe sagen, was der afroamerikanische Sänger Gil Scott Heron über Nixon gesungen hat. Er hat versucht, Amerika zu stehlen. Das traf für Nixon zu und für Trump trifft es noch viel mehr zu. Die Geschichte wird ihn wegen dieses Sturms auf das Kapitol, bei dem es ja auch Tote gab, sehr, sehr hart beurteilen. Und jeder versucht, diese Geschichte des 6. Januar umzuschreiben, die Trump fortwährend macht, wird zwangsläufig scheitern.
Zurück zu Venezuela. Wie ist es überhaupt zu der ganzen Geschichte gekommen?
Ja, natürlich ist Nicolas Maduro ein harter Brocken gewesen. Der war sehr obstinat. Es gab hier Gerüchte, dass man ihm Exil in der Türkei angeboten habe. Er hat das wohl ausgeschlagen. Er hat dann auch noch tatsächlich Trump verhöhnt, indem er also ein paar kleine Dance-Moves gemacht hat. Und Trump hat das wohl dann sehr persönlich aufgefasst. Please, please, please. Jedenfalls, Maduro hat Sachen gemacht, die man im Zeitalter des Imperators Donald Trump nicht machen sollte. Er hat Trump offen verhöhnt und das ist ein No-No, denn es widerspricht der neuen Trump-Maxime. Fuck around and find out. Also wenn du dumme Sachen machst, dann wirst du selber sehr schnell lernen, was mit dir passiert. Maduro hat es herausgefunden und andere, vielleicht im Iran, werden jetzt denken, dass sie auch Gefahr laufen, das herauszufinden. Das ist eine sehr interessante und verrückte Situation.
Aber was überwiegt jetzt in der Wahrnehmung in den USA? Dass ein Diktator gestürzt worden ist, der ohne Zweifel ein schlimmer Diktator war? Oder dass sich die USA im Stil von einer imperialistischen Grossmacht in ein anderes Land eingemischt haben, das kleiner und schwächer ist?
Ich glaube beides, Christoph. Auf der einen Seite weint natürlich niemand Nicolas Maduro eine Träne nach, obwohl man hier festhalten muss, dass die Anklageerhebung ihm ja auch Drogenschmuggel vorwirft in die Vereinigten Staaten und vor einem Monat Präsident Trump einen Gnadenerweis ausgesprochen hat für den Ex-Präsidenten von Honduras, der zu 45 Jahren Gefängnis verurteilt worden ist, wegen nachgewiesenen Drogenschmuggels. Also ist alles etwas nicht ganz so durchsichtig, aber die Wahrnehmung ist klar. Auf der einen Seite ist man froh, dass Maduro weg ist, vor allen Dingen natürlich auch die vielen Exil-Venezolaner, die in den Vereinigten Staaten wohnen. Auf der anderen Seite gibt es Kritik, auch in amerikanischen Medien ganz heftig, an dieser imperialen Außenpolitik und daran, dass natürlich der Kongress überhaupt nicht informiert worden ist, dass man also völlig im Alleingang das gemacht hat. Und das wird in den nächsten Tagen auch so bleiben. Die Kritik verstärkt sich nun auch aufgrund der Vorgänge in Venezuela seit dem Sturz von Maduro. Aber wir werden mal sehen, wie das weitergeht.
Jedenfalls hat Trump mit seiner Aktion in Caracas die neue nationale Sicherheitsstrategie für seine Regierung konsequent umgesetzt. Die ist ja erst gerade kürzlich rausgekommen. Oder bist du einverstanden, Martin?
Ja, kann man so sagen, Christoph. Also das ist die Vertrampung der Monroe-Doktrin, allerdings mit einem ganz neuen Namen, nämlich die Donroe-Doktrin. Also es hat natürlich nicht, er hat es nicht dabei bewenden lassen können, dass er sagt, ich berufe mich auf die Monroe-Doktrin, die immerhin also 1823 ins Spiel gebracht wurde, sondern er ist jetzt der Herr über die Donroe-Doktrin. Das ist so typisch Donald Trump.
Ja, also die Donroe-Doktrin, der Begriff setzt sich natürlich zusammen aus dem Vornamen vom US-Präsident und eben der Monroe-Doktrin von 1823. Aber was ist jetzt anders in dieser Donroe-Doktrin im Vergleich zu der originalen Monroe-Doktrin?
Naja, also vor allen Dingen geht es nicht einfach darum, dass man also den europäischen Großmächten wie damals bei James Monroe den Zugriff auf Lateinamerika verwehrt, sondern es geht eben auch darum, dass man die Bodenschätze in Venezuela hebt, dass man Öl dort in amerikanische Hände kriegt. Und es ist wirklich bemerkenswert, Christoph, dass in seiner ersten Ankündigung der Gefangennahme von Nicolas Maduro hat Donald Trump nicht einmal die Wiederherstellung der Demokratie in Caracas erwähnt, aber 27 Mal ist das Wort Öl gefallen. Und ich finde, das ist schon mal sehr viel sagen.
Lassen wir rein, was der Trump mit dem Öl von Venezuela vorhat.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
Wieso fokussierte Trump dermaßen auf das Öl in Venezuela?
Naja, Trump ist also Mr. Extraction. Also er glaubt an die Macht der Bodenschätze, er glaubt an die Macht der fossilen Energien und er will nun also mit aller Macht dieses Öl aus Venezuela in amerikanische Raffinerien leiten. Wie du weißt, ist dieses Öl im Orinoco-Belt überwiegend Heavy Crude. Das ist also ein schweres Öl. Es ist schwieriger, in die Raffinerien zu bringen und Benzin draus zu machen. Auch der Umweltschaden ist höher, der CO2-Ausstoß ist höher. Aber die amerikanischen Raffinerien an der Golfküste, die auf Extra Heavy Crude Oil spezialisiert sind, liegen eigentlich brach, weil sie nicht genügend Heavy Crude bekommen. Das soll sich nun ändern. Und Trump ist also wirklich optimistisch und sagt, dass innerhalb von anderthalb Jahren das Öl wieder sprudeln soll. Allerdings wird es dazu, wenn überhaupt, einen immensen Kapitaleinsatz brauchen. Aber das stört ihn nicht. Er hat ja nun kürzlich gesagt, dass er die Amerikaner 50 Millionen Barrel Oil aus Venezuela haben wollen. Das soll also wirklich an die Vereinigten Staaten gehen und der Erlös soll gleichermaßen den USA und Venezuela zukommen. 50 Millionen, Christoph, die Venezolaner fördern im Moment ungefähr 900.000 Barrel pro Tag. Das sind also fast zwei Monate Öl und Trump sagt ja nicht, dass der Erlös aus diesem Öl Venezuela zugutekommen soll. Nein, er sagt, es soll den USA und Venezuela zugutekommen. Also das ist schon wirklich interessant, was da vor sich geht.
Ja, aber eben ganz so einfach wird das wahrscheinlich nicht. Das sagt auch der Francisco Manaldi. Der Francisco Manaldi ist ein Experte für Energiefragen in Lateinamerika. Der Manaldi lehrt an der Rice University in Houston, Texas. Lassen wir ihn in ein Interview mit dem Francisco Manaldi von PBS News.
Venezuela would require about 100 billion dollars of investment to go back to the levels of peak production, as you mentioned, by the end of the 1990s. But that will require a complete overhaul of the institutional system. It would require a legitimate government. You know, it will require long-term horizons for investors. Investors have been burned in Venezuela many, many times by contract reneging and changes in the tax system and this control by the national oil company. So I think it will take some significant amount of time for those investments to come.
Das ist also der Lateinamerika-Kenner Manaldi, der sagt, dass es 100 Milliarden Dollar an Investitionen brauche, sehr viel Zeit und vor allem eine stabile Regierung, bis die Sache mit dem Öl aus Venezuela profitabel werden könnte. Martin, ist er jetzt pessimistisch oder bist du einverstanden?
Ja, ich bin damit einverstanden, unbedingt. Und was natürlich interessant ist, dass Trump eigentlich schon gesagt hat, dass wir, die amerikanischen Steuerzahler, einen Teil dieser Kosten übernehmen sollen. Die Erlöse fließen dann den Ölkonzernen zu. Das ist ja auch sehr fragwürdig. Und als Fußnote darf man hier noch erwähnen, dass der Milliardär Paul Singer, das ist ein Trump-Unterstützer, der hat sich also die Restmasse des ehemals venezolanischen Citgo-Ölkonzerns in den USA gekauft, vor allen Dingen Raffinerien, die eben dieses Extra Heavy Crude verarbeiten können. Und Singer wird natürlich jetzt riesige Gewinne machen. Und da stellt sich wieder die Frage, ob er vorher gewusst hat von diesem Einsatz und was da wieder gelaufen ist. Aber Christoph, es geht ja Trump nicht nur ums Öl. Es geht ihm ja auch um Zugriff auf Venezuelas Bodenschätze. Und das ist eben Teil dieses neuen globalen Wettlaufs für KI-Rohstoffe und fossile Energien. Siehe eben auch Trumps Vertrag mit der Ukraine.
Demokratie jedenfalls spielt offenbar nur eine Nebenrolle.
Ja, das sieht man schon daran, dass Trump natürlich Maria Machado hat fallen lassen. Sie ist also die Friedensnobelpreisträgerin aus Venezuela, die Oppositionsführerin. Und man hatte eigentlich erwartet, dass sie zum Zug kommen wird. Aber das ist nicht der Fall. Und das ist doch etwas verwunderlich, aber auf der anderen Seite natürlich wird es so sein, dass Trump mit Maria Machado nicht so viel anfangen kann, weil sie ihm vielleicht zu sehr in die Quere gekommen ist wegen des Friedensnobelpreises, den er ja selber wollte.
Lass mal rein, was der Trump zur Oppositionellen Maria Machado gesagt hat.
Oh, I think it would be very tough for her to be the leader. She doesn't have the support within or the respect within the country. She's a very nice woman, but she doesn't have the respect.
Also er sagt da mehr oder weniger, sie sei die falsche Person für die Führung von Venezuela. Wer hätte jetzt sagen in Caracas, Martin?
Ja, also erst noch mal kurz zurück, Christoph. Es ist also schon wirklich ziemlich irre, dass, wie die Washington Post berichtet, Trump Machado abgelehnt hat, weil sie den Friedensnobelpreis bekommen hat und er nicht. Er hat ja, wie du weißt, stark gehofft, dass er diesen Preis kriegt, ja. Und nun wird also Politik gemacht aufgrund der Nobelpreislage. Schon ziemlich verrückt. Und wer nun das Sagen in Caracas hat, ja, also die alten Schergen sind immer noch an der Macht, ja. Mr. Caballo, der die Sicherheitskräfte befehligt in Caracas, ein ziemlich schlimmer Finger, mindestens so schlimm wie Nicolas Maduro, der hat weiterhin den Knüppel in der Hand und Trump wird nun also mit Delcy Rodriguez arbeiten, das war die Vizepräsidentin von Nicolas Maduro, die ist jetzt eingeschworen worden als Interimspräsidentin, wie wir wissen, und sie ist eine Vertraute von Maduro. Aber natürlich hat Trump sie damit in der Hand und er hatte ja auch schon offen gedroht und gesagt, wenn sie nicht sich so verhält, wie er Trump das möchte, dann kriegt sie einer auf den Kopf. Und sofort hat sie sich dann etwas versöhnlicher geäußert. Machado im Gegensatz zu Delcy Rodriguez würde vielleicht auf mehr Unabhängigkeit pochen und deshalb ist sie Trump natürlich auch nicht genehm. Man muss natürlich jetzt mal weiter sehen, wie das weitergeht in Caracas. Aber es scheint so, dass Trump tatsächlich auf die alte Crew, die Unterdrücker-Crew in Caracas setzen wird.
Aber taugt denn die interministische Präsidentin Delcy Rodriguez überhaupt als Trump-Marionette? Oder besteht sogar Gefahr, dass es zu einem Bürgerkrieg kommt? Die Opposition ist ja immer noch da.
Das ist richtig, ja. Und Experten, die von der Sache mehr verstehen als ich in Venezuela, sagen ja auch, dass die Dinge sehr wohl aus dem Ruder laufen könnten. Und es ist natürlich schon irre, wie offen Trump Delcy Rodriguez nun droht. Aber Christoph, wie auch immer, letztendlich ist es Trump, der das Sagen hat. Er hat ja auch gesagt, wenn die Dinge aus dem Ruder laufen, wäre der Einsatz amerikanischer Bodentruppen Venezuela durchaus vorstellbar. Und es gilt hier auch festzuhalten, dass bisher kein einziger politischer Gefangener in Venezuela freigekommen ist. Ja, also ich muss es nochmal sagen, dieselbe Crew, die dieses Land ruiniert hat und die Leute ins Exil getrieben hat, ist nun immer noch an der Macht. Das kann sich natürlich ändern, aber im Moment sieht es ganz danach aus, als ob Donald Trump mit diesen Leuten arbeiten möchte.
Aber er hat letztlich das letzte Wort.
Genau.
Don't ask me who's in charge because I'll give you an answer and it'll be very controversial.
What does that mean?
It means we're in charge.
Ja, hier an Bord der Air Force One sagt es Trump klipp und klar, dass die USA und insbesondere er verantwortlich sein für die Vorgänge in Venezuela und dass er bestimmen werde, wie es weitergehen wird.
Aber damit macht Donald Trump natürlich schon eine ziemliche Kehrtwende, wenn wir uns daran erinnern, was er im Wahlkampf so alles versprochen hat.
We're getting out of the nation-building business. We must abandon the failed policy of nation-building and regime change. Our current strategy of nation-building and regime change is a proven absolute failure.
Das war ein kleiner Zusammenschnitt von Trump-Äußerungen im Wahlkampf zum Thema Regime Change und Nation Building. Martin, was sagst du da dazu?
Ja, also ich sehe da eigentlich im Moment noch gar keinen Widerspruch. Er macht ja kein Nation Building in Venezuela und er hat also den obersten El Jefe abgesetzt und die kleineren El Jefe sind alle noch am Ruder. Es gibt nicht mal Regime Change, weil das Regime immer noch am Drücker ist in Caracas. Und wo Trump auch klipp und klar in der Vergangenheit war und was wir nun wieder in Venezuela sehen, Trump hat immer darauf gepocht, dass ein Land geplündert wird. Ja, beim Irakkrieg hat er gesagt, alles dummes Zeug, aber wir wollen nur das Öl. In Libyen hat er gesagt, wir wollen das Öl. Venezuela will er das Öl. Das ist ungefähr so, wie die Hunnen in Westeuropa im 5. Jahrhundert sich umgetrieben haben. Ja, also vor allen Dingen plündern. Und das macht er nun auch. Das will er so. Ob das hinhaut, in Venezuela ist eine ganz andere Frage.
Du hast natürlich recht, es ist tatsächlich noch kein Regime-Change, wie man sieht, wer im Moment noch an der Macht ist. Trotzdem, Appearance shapes reality, also wie etwas aussieht, das prägt auch die Realität. Und es sieht natürlich so aus, als hätte der Trump wirklich da einen Wechsel, einen Wandel eingeleitet in Venezuela. Man wird dann sehen, wie es wirklich rauskommt. Aber wie auch immer, was sagen die MAGA-Leute, seine Anhängerinnen und Anhänger zu dem Venezuela-Abenteuer? Stichwort America first.
Ja, gut, also der rechte Rand von MAGA hält sich bedeckt, ist also bisher eher unterstützerisch, was die ganze Aktion in Venezuela angeht. Aber es ist auch ein Grummeln zu vernehmen. Und du weißt ja, ich bin einer der Optimisten, die glauben, dass sich innerhalb der Republikanischen Partei erhebliche Spannungen und Spaltungen auftun werden. Auch das, was Trump nun außenpolitisch betreibt, könnte innerhalb der Partei letztendlich zu Widerspruch führen. Und das wäre natürlich sehr wichtig, dass die Republikanische Partei aus ihrer Kultrolle rauskommt und wieder eine normale Partei wird und nicht irgendwie ein Verein, der den Sonnenkönig Trump anbetet. Also ich bin da weiterhin optimistisch. Ich glaube nicht, dass diese Abenteuer letztendlich widerspruchslos innerhalb der Partei hingenommen werden.
Aber was sagen denn Politiker, insbesondere die Republikaner?
Ja gut, also öffentlich wird niemand Trump kritisieren, aber es gibt also im Vernehmen nach schon Leute, auch im Senat, die sich wundern, was das Ganze soll und wie man ihn weitermacht. Ja, bei den Demokraten ist es klar, die kritisieren naturgemäß Trumps Vorgehen. Und was natürlich für Trump sehr gut ist und für die Republikaner auch gut ist, durch die Venezuela-Kiste ist die Epstein-Story völlig aus den Schlagzeilen verschwunden. Das ist also jetzt wieder in der untersten Schublade gelandet. Allerdings gibt es doch einige Ausnahmen bei den Republikanern, die Trump schon jetzt kritisieren, vor allen Dingen eben der Abgeordnete Thomas Massey, der sich klar gegen die Intervention in Venezuela gestellt hat.
Lass mal rein, was der Thomas Massey, ein Abgeordneter aus dem Bundesstaat Kentucky, gesagt hat.
Let's be honest about likely outcomes. Do we truly believe that Nicolas Maduro will be replaced by a modern-day George Washington? How did that work out? In Cuba, Libya, Iraq or Syria.
Der Abgeordnete Thomas Massey aus Kentucky zählt also auf, wo überall die Versuche vom Regime-Change schon gescheitert sind. Er nennt natürlich Kuba, Stichwort Schweinebucht-Invasion, aber auch Libyen oder den Irak. Der Thomas Massey sagt klar und deutlich, dass es in Venezuela ums Öl ginge.
Juan Orlando Hernandez. This is about oil and regime change.
Das ist ein ziemlich mutiger Republikaner, würde ich sagen, oder Martin?
Ja, das ist er, aber er war ja auch schon mutig, als er sich für die Veröffentlichung der Epstein-Akten eingesetzt hat. Und Trump hat ihn ja auch frontal angegangen. Er ist ein Einzelgänger innerhalb der Partei. Trump möchte ihn loshaben. Thomas Massey hat neulich geheiratet. Trump hat sich sehr hässlich über die Heirat geäußert. Wieder mal typisch Donald Trump gewesen. Aber soweit also hält Massey weiterhin die Stellung. Er lässt sich nicht einschüchtern. Aber man muss es nochmal sagen, er ist ein Einzelgänger innerhalb der republikanischen Fraktion im Repräsentantenhaus. Und wir werden mal sehen, ob er die Wiederwahl gewinnen kann im Herbst.
Wie geht es jetzt aber weiter in Lateinamerika?
Ja, gemäß der Sicherheitsstrategie, der neuen amerikanischen Sicherheitsstrategie ist das klar. Die USA wollen die Vorherrschaft in Lateinamerika und der Kontinent soll offenbar wieder zum Hinterhof der Amerikaner werden. Im Fokus, Christoph, ist ja nicht nur Venezuela, sondern auch Kuba. Und du weißt, dass Marco Rubios Eltern sind aus Kuba geflohen. Er ist also, er kommt aus einem exilkubanischen Haushalt. Und Rubio hat anscheinend immer geglaubt, dass der Weg nach Havanna über Caracas führt. Ja, wir werden mal sehen, was jetzt da passiert. Dann hat natürlich Trump auch frontal den Präsidenten von Kolumbien, Gustavo Petro, angegangen. Er hat ihn als sick, als krank bezeichnet. Und Trump hat natürlich auch den Kartellen in Mexiko gedroht. Und das wäre natürlich der Super-GAU. Wenn die Vereinigten Staaten eine militärische Aktion in Mexiko durchführen würden, dann wären alle Wetten vom Tisch, würde ich mal sagen. Aber wir können leider gar nichts mehr ausschließen.
Aber der Trump konzentriert sich nicht nur auf den Süden vom amerikanischen Doppelkontinent, sondern er hat die längere mehr auch vom Norden, vor allem von Grönland. Das ist wieder auf der Agenda. Das betont auch der Stephen Miller, der stellvertretende Stabschef im Weißen Haus.
I just wanted to reset Jake by making clear that it has been the formal position of the U.S. government since the beginning of this administration, frankly, going back into the previous Trump administration, that Greenland should be part of the United States. The president has been very clear about that. That is the formal position of the U.S. government.
Right, but can you say that military action against Greenland is off the table?
It wouldn't be military action against Greenland. The Greenland has a population of 30,000 people, Jake. The real question is, by what right does Denmark assert control over Greenland? What is the basis of their territorial claim? What is their basis of having Greenland as a colony of Denmark?
Das ist der Stephen Miller. Er gilt in der radikalen Trump-Regierung als besonders radikal. Martin, lanciert da der Stephen Miller gerade einen rhetorischen Angriff auf Dänemark? Auf Dänemark, weil ja Grönland zu Dänemark gehört.
Ja, das tut er, Christoph. Also Miller spricht, ohne rot zu werden, vom Kolonialismus der Dänen. Und das nach der Venezuela-Aktion. Grönland gehört zu Dänemark und sein Regierungschef hat das auch klar gemacht.
Dänemark gehört wie die USA zu der NATO. Ist NATO denn in Gefahr, wenn es jetzt da zum Konflikt kommt?
Ja klar, ich meine, dann hast du die Konstellation NATO versus Bodenschätze. Ja, das hätte natürlich für die NATO wahrscheinlich die Auswirkung, dass sie am Ende wäre. Und das hat ja die dänische Ministerpräsidentin Mette Frederiksen auch ganz klar gesagt. Wenn die Trump-Administration sich Grönland unter den Nagel reißt, ist das das Ende der NATO. Das wird wohl auch in anderen Hauptstädten so gesehen. Aber es ist ja überhaupt mittlerweile so, dass langsam die Europäer aufwachen und sehen, was hier passiert. Ich war heute Morgen, muss ich sagen, wirklich sehr überrascht, als ich einen Leitartikel im deutschen Nachrichtenmagazin Der Spiegel las, in dem die Bundesregierung in Berlin aufgefordert wurde, dass sie New York bei der New Yorker Zentralbank fett lagernde deutsche Gold nach Hause zu holen. So weit sind wir jetzt. So weit sind wir jetzt, ja.
Jahrelang ist man traditionell alliiert, aber wirklich, da ändert sich gerade ziemlich viel. Auch weil der Trump jetzt von Selbstbewusstsein strotzt, nach dem gewagten, aber natürlich eben gelungenen, spektakulären Angriff auf Venezuela. Was heißt das generell für Europa?
Ja eben, also Grönland wird jetzt wohl ein Thema und die Konflikte innerhalb der Allianz, der NATO, bauen sich weiter auf. Das wird sich auch in anderer Form zeigen. Ich erwarte, dass es auch andere, ganz neue Konfliktherde geben wird in den nächsten Monaten. Und das wird die Allianz, die NATO, sehr stressen und vielleicht wird es die NATO auseinandertreiben. Und dann stehen die Europäer vor einem Scherbenhaufen, denn die europäische Verteidigung ist weiterhin ohne die Amerikaner undenkbar. Es ist also völlig unklar, was dann passieren soll. Und man darf also gespannt drauf sein, wie sich dieses Verhältnis, das jetzt schon so gespannt ist, angespannt ist, in den nächsten Monaten weiterentwickelt.
Ja, und das sieht man auch auf der operativen Ebene, oder? Viele europäische NATO-Partner haben amerikanische Flugzeuge, aber wenn die Amerikaner wollen, dass die Flugzeuge am Boden bleiben, dann braucht das auf ihren Computer nur ein paar Klicks und dann starten die nicht mehr. Europa, und das macht es auch nicht einfacher, ist sozusagen eingeklemmt zwischen dem Trump in Amerika und dem Putin in Russland. Der Putin hat bisher nichts gesagt zum Angriff auf Venezuela. Ich glaube, das ist kein Zufall.
Nein, das glaube ich auch nicht. Also die russische Kritik an den USA, die im UNO-Sicherheitsrat vorgebracht wurde, wirkte dann auch eher wie eine Show für den globalen Süden oder für das Publikum in Russland selbst. Es ist ganz klar, Putin sieht sich in der Ukraine nun weniger gebunden als ohnehin schon. Das wird eine der Auswirkungen des amerikanischen Angriffs auf Nicolas Maduro sein.
Ja, und der Angriff auf Venezuela ist natürlich auch ein Signal gewesen, richtig Peking.
Das ist richtig. Putin und Xi werden dadurch ermuntert. Geht um die Ukraine respektive Taiwan. Und der große Verlierer dabei ist natürlich Europa. Und da, ich weiß nicht, ob das in Europa schon richtig bekannt geworden ist, Christoph, es gab ja wohl 2019 schon mal ein Angebot des Kreml. Wir tauschen Venezuela gegen die Ukraine. Die damalige Russland-Expertin im Nationalen Sicherheitsrat von Donald Trump, Fiona Hill, hat das vor dem Kongress gesagt und hat aber auch gesagt, dass es ein informeller Kanal gewesen sei, wo dieses Angebot übermittelt wurde. Also ihr dürft euch Venezuela holen, wir holen uns die Ukraine. Daraus ist nichts geworden. Fiona Hill sagt, das sei versandet, aber immerhin, es gab dieses Angebot. Und nun sind wir also vor der Situation, dass tatsächlich die Welt laut Trump in Einflusssphären unterteilt werden soll. Die Russen kriegen eine, die Chinesen kriegen eine, die Amerikaner kriegen eine, die Europäer gucken in die Röhre. Und was wir damit haben, ist das Ende der regelbasierten internationalen Ordnung. Und Thomas Hobbes lässt grüßen. Also der Naturzustand kehrt wieder zurück. Und jeder ist ein Raubtier in seinem Gehege. Und das hat natürlich für die Europäer fatale Auswirkungen, wenn es tatsächlich sich so abspielen würde.
Ja, sie werden dann, wie gesagt, zur Knautschzone zwischen diesen grossen militärischen Macht. Aber wenn man es nochmal zu Ende denkt, schadet Trump letztlich nicht nur Europa, sondern auch die USA selber, die USA, die er ja wieder grossartig machen will.
Ja, darin liegt ganz klar eine Gefahr für die USA. Die außenpolitische Expertin Ann Applebaum meint ja auch, dass Trumps neue imperiale Politik und die Selbstbeschränkung auf die westliche Hemisphäre ein Selbstmord sei. Die Gefahr ist natürlich, dass die alten Bündnisse allesamt zerbrechen, dass die Verbündeten sich abwenden, eben auch traditionelle wie eben Mexiko oder Kanada, vor allen Dingen Kanada, das jetzt schon nach neuen Verbündeten sucht. Es könnte sich auch so herausstellen, dass sie die Handelsströme neu entwickeln und wenn es tatsächlich zu einem Schlagabtausch zwischen China und den USA käme, was wir nicht hoffen wollen. Auch wenn es dazu käme, könnte Donald Trump oder sein Nachfolger sich plötzlich völlig alleingelassen fühlen, weil niemand auch nur einen Finger rühren wird für eine USA, die sich immer weniger um das internationale Recht geschert haben. Das ist also schon eine bemerkenswerte Entwicklung und könnte für die USA zum Rohrkrepierer werden. Das muss man auch mal sagen.
Das führt mich zu der letzten Frage, die mich umtreibt. Der Trump, wir wissen es ja, hat es bereits vor dem Amtsantritt angekündigt, möchte Kanada den USA einverleiben. Mexiko allenfalls auch, das wissen wir nicht, er hat sich noch nicht oder nicht entsprechend dazu geäussert. Aber heisst das jetzt, Martin, dass kommende Sommer die Fußball-Weltmeisterschaft nur noch in einem Land wird stattfinden, nämlich in den USA?
Du, Christoph, das glaube ich nicht, dass es so weit kommen wird. Also Kanada ist klar, das hätte er gerne, 51. Bundesstaat, die Kanadier werden sich zu wehren wissen. Mexiko ist nie von besonderem Interesse gewesen, ja. Aber es ist schon interessant, die Fußball-Weltmeisterschaft versteht die Trump-Regierung als ein Großereignis innerhalb des Rahmens des 250. Geburtstags der Vereinigten Staaten, der steht ja dieses Jahr an, 1776, 2026, 250 Jahre. Und nun kommt also die Fußball-Weltmeisterschaft genau in dem Jahr hier an. Und obwohl die Weltmeisterschaft ja, wie du sagst, in Kanada, in Mexiko und in den USA stattfindet, tut man in Washington so, als fände sie nur in den Vereinigten Staaten statt. Ja, das ist leider so.
Ja, und aber eben, ich lasse jetzt noch nicht gerade Luck, oder? Wegen Kanada, oder? Wenn er jetzt Kanada wie eingemeindet, oder? Ich könnte mir aber vorstellen, dass dann der Gianni Infantino, genannt Johnny Infantino vom Trump, Gouverneur von dem Kanada könnte werden, dem 51. Bundesstaat von den USA. Oder denke ich gar nicht da zu weit?
Da gehst du zu weit. Die Vorstellung, dass ein Schweizer Staatsbürger Gouverneur des 51. Bundesstaats wird, ist mir also doch etwas...
Verfassung wirst du zulassen.
Eher schon, kann ich mir vorstellen, dass Trump die 82. Luftlande in den Thurgau einsetzen wird, um Zugang zum Bodensee zu erhalten.
Ja, gut.
Und wer weiß, welche Bodenschätze sich im Kanton Thurgau verbergen.
Mal
also,
schauen, ob das halt Bodensee findet. Ja. Also, gut, Martin, danke vielmals für den humoristischen Abschluss von dem doch sehr ernsten Thema. Merci vielmals, bis dahin. Damit kommen wir zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, wir antworten. Wir haben heute eine Frage von der Nora Willimann. Und zwar bezieht sich Nora Willimann auf eine Folge mit dir, Martin, die schon ein bisschen zurückliegt. Sie steht mal um Charlie Kirk gegangen, der umstrittene Aktivist und Trump-Supporter, der ermordet worden ist. Du hast dich dort mal für die Redefreiheit ausgesprochen, die in der US-Verfassung ja festgeschrieben ist. Gleichzeitig hat Spencer Cox, das ist der Gouverneur von Utah, wo das Attentat auf den Kirk stattgefunden hat, Social Media und das Internet als Krebsgeschwür bezeichnet. Wir haben das dort mal auch eingespielt. Der Gouverneur Cox hat dann gefordert, dass Internet und Social Media verboten oder respektive reguliert werden sollen. Und du, Martin, hast ihm in dieser Forderung auch zugestimmt. Kurz, Wie lässt sich das Internet regulieren, wenn die Verfassung die Redefreiheit garantiert? Das ist die zugegebenermaßen schwierige Frage von der Nora Willimann.
Ja, das ist eine schwierige Frage und mir wäre es auch lieber, wenn ich die nicht beantworten müsste. Es ist wirklich eine schwierige Frage. Aber ich bleibe dabei bei dem, was ich damals sagte. Hassrede sollte nicht unter Redefreiheit fallen. Und das ist ja auch der große Konflikt zwischen der EU und der versuchten Regulierung der amerikanischen Social-Media-Plattform und der Trump-Administration. Die Trump-Administration möchte ja, dass also überhaupt keine Regulierung im Internet stattfindet. Ich bin dagegen. Ich glaube, man muss Hassrede und Drohrede regulieren im Internet. Und natürlich muss man sich hier auch vor Augen führen, dass die Trump-Regierung ganz vorne dran ist bei der Zensur von freier Rede, ob das nun Anhänger der Palästinenser waren an amerikanischen Universitäten oder ob das europäische Touristen sind, deren Social-Media-Präsenz nun bei der Einreise durchforscht werden soll oder ob das die Hinnahme der völligen Abschaltung amerikanischer Social-Media-Plattformen in Russland sind. Die Trump-Administration ist sicherlich kein Vorreiter der Redefreiheit, auch wenn J.D. Vance glaubt, er sei das. Das ist also nicht der Fall. Und ich bleibe dabei, dass man Hassrede im Internet regulieren muss. Mir ist bewusst, dass es einen Konflikt zwischen dem gibt und der verfassungsmäßig garantierten Redefreiheit. Trotzdem finde ich, muss man einen Weg finden von Seiten der Konzerne, also der Tech-Konzerne, um diese Hassrede zu regulieren im Internet.
Danke vielmals für die Beantwortung von dieser Frage von der Nora Willimann. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Martin, danke vielmals und tschüss nach Charlottesville, Virginia.
Ja, tschüss nach Zürich und dir auch vielen Dank.
Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast von «Tagesanzeiger», der «Berner Zeitung» und der «Basler Zeitung». In einer Woche unterhalte ich mich hier mit der Charlotte Walser, unserer Korrespondentin in Washington, D.C. Am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, war der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist der Noah Fendt. Und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.